zu viel. Der Mental Health Podcast. Powered by Valeara.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zu viel, der Mental Health Podcast. Mein Name ist Lars Tönz Feuerborn und mit mir heute zu unserer letzten Folge dieser Staffel sozusagen. Es ist ein Jahr rum. Wir sitzen hier, Simone und Christian. Hallo.
Hallo Lars.
Hallo Lars. Mit Trauerflor und Freudenflor, weil es weitergeht.
Jetzt hast du schon verraten. Er hat gespoilert. Das sind die schönen Nachrichten. Die können wir ja jetzt auch raushauen. Wir machen weiter.
Unbedingt machen wir weiter.
Wir machen noch mehr. Ja? Was kommt Neues? Was kommt Neues, Simone?
Wir machen Video, wie heißt es?
Video-Podcast.
Ist das Video-Podcast?
Ja, demnächst könnt ihr dann auch noch unsere netten, sympathischen Gesichter euch anschauen während der Folge. Genau, das Ganze wird videotechnisch mit aufgezeichnet. Also wir machen so eine kleine Talksendung, machen wir dann jetzt.
Mhm, ich freue mich sehr drauf.
Der Talk am Sonntag. Mhm. Ja, nee, freue ich mich auch sehr drauf. Es wird auch ein bisschen mehr Content dazu geben, dann seid ihr auch schon mal ein bisschen besser abgeholt, was so in der Folge dann passieren wird. Und ja.
Aber erst gehen wir in die Sommerpause. Das sollten wir auch nicht vergessen zu sagen.
Genau, wir werden jetzt, wenn diese Folge rum ist, gönnen wir uns, ich glaube, 3 oder 4 Wochen Pause. Es sei uns vergönnt, seht es uns nach. Wir haben ein Jahr hier knallhart durchgezogen, zu jeder Wind- und Wetterzeit, ob Weihnachten, egal was, es kam immer eine Folge. Ich wollte jetzt auch euch beiden mal fragen, so ein Jahr zu viel, der Podcast, wie geht's euch? Christian, du hast gelernt, durchs Mikrofon zu sprechen.
Das ist die Technik, mitunter habe ich es gelernt, aber ich möchte sagen, dass ich über jede Folge wirklich viel dazugelernt habe und dass es ganz tolle Erlebnisse, ganz tolle Gelegenheiten waren, was mich auch gefreut hat, wenn ich Rückmeldungen gekriegt habe. Viele meiner Patientinnen haben das gehört, aber auch viele unserer Mitarbeiter, das sind ja so die Nächsten. Alle profitieren davon, alle schwingen und ich hoffe natürlich, dass es den Zuhörern über alles auch so geht. Also für mich sind es wunderschöne, wunderschöne Erlebnisse.
Simone.
Ja, das Gleiche kann ich auch sagen. Und ich glaube, was wir haben uns ja vorgenommen, auch und vor allen Dingen ganz normale Menschen ans Mikrofon zu holen. Und ich glaube, was wirklich aufgeht, ist das Vorhaben, dass wir Menschen interviewen, die ihre Geschichte erzählen. Und wenn Menschen ihre Geschichte erzählen dürfen, hat das A für die Menschen einen ganz großen Impact, also für denjenigen, der uns etwas erzählt. Aber so oft stand am Ende jeder Folge das Gefühl von, das kenne ich auch oder mindestens kenne ich jemanden, der sowas auch schon mal erlebt hat. Also mit anderen Worten, das, worüber wir hier reden, interessiert so viele Menschen, geht so viele Menschen an, weil letzten Endes geht es um das Menschliche in uns. Und das immer wieder ins Rampenlicht zu holen, das macht mich wirklich froh.
Und vielleicht noch eins, wir haben uns ja auch zur Mission gemacht, über das zu viel zu sprechen, das zu enttabuisieren. Wir sehen über unsere Folgen, wir können das zu viel nicht auslöschen, das ist eben da, aber wir haben, glaube ich, über ein Jahr aus vielen verschiedenen Gästen von den Geschichten her eben erfahren, wie man mit dem zu viel über die Zeit auch zurechtkommen kann, wenigstens zum Teil, und wie du damit arbeiten kannst und was es für Wege gibt. Und bei den Wegen selber es aber gar nicht darauf ankommt, dass du selber ein anderer wirst, sondern dass du es anguckst, dich da stellst, darüber redest, dass alleine das eine große Entlastung ist. Und von der Seite, glaube ich, sind wir auf einem guten Weg. Deswegen eben auch an alle wollen wir es weitersenden.
Und das freut mich auch einfach, dass wir es weitersenden. Ich kann mich nur den Worten anschließen. Also viele besondere Menschen, aber vor allen Dingen viel dazugelernt. Viel Eigentherapie auch mit euch beiden hier durchgemacht. Nicht durchgemacht, erleben dürfen, genießen dürfen. Also es hat mir auch immer viel gebracht. Und ich möchte einfach auch nochmal die Botschaft an euch draußen senden. Empfehlt auch gerne den Podcast. Tragt es raus, weil wir können natürlich auch immer nur dann weitermachen, wenn auch Leute sich dafür interessieren, für dieses Format. Und deswegen, ihr könnt uns natürlich immer unterstützen, indem ihr auch den Podcast abonniert, die Glocke drückt, uns eine Bewertung gibt. Das hilft natürlich auch. Aber vor allen Dingen freuen wir uns einfach, dass ihr dabei seid. Und ja, wir das Ganze jetzt noch ein Jahr weitermachen. Und wir mal schauen, wohin die Reise noch so geht. Also ich glaube, wir sind immer noch am Anfang dieser Reise. Und jetzt steigen wir heute in unser, zumindest vor der Sommerpause, letztes Thema. Und das habe ich natürlich hier angepasst. Direkt an Simone habe ich hier ein Thema mitgebracht. Und es geht heute um, ja, das, was wir alle jeden Tag tausende Male machen. Und trotzdem nutzen die wenigsten Menschen ihren Atem bewusst. Dabei könnte genau das unser stärkstes Beruhigungsmittel sein. Simone, wir sprechen heute über Atmung.
Endlich.
Endlich sprechen wir über Atmung und vor allen Dingen auch darüber, ja, wie das mit unserem Nervensystem zusammenhängt. Und da starte ich doch jetzt mal rein mit einer Frage an Christian. Warum beeinflusst unsere Atmung denn direkt unser Nervensystem?
Die Atmung ist intensiv verschaltet mit den Anteilen, die auf der einen Seite Aktivierung machen können, aber auf der anderen Seite auch dem Sympathikus, auf der anderen Seite, die eben auch uns in die Ruhe bringen. Den Parasympathikus, den brauchen wir, wenn wir in die Entspannung gehen, wenn wir verdauen, wenn wir auf Toilette gehen. Immer dann, wenn sozusagen keine Flucht angesagt ist vor dem Säbelzahntiger. Und jeder könnte auch einen Selbstversuch machen, wenn wir gut länger in die Atmung kommen. Ich hatte das letzte Woche in einem Yoga-Retreat. Ich musste ständig auf Toilette und habe sicher über die ersten 3 Tage ein paar Liter Wasser verloren. Warum? Weil in der Ruhe man die Niere besser sozusagen dann, also wenn du auf der Flucht bist, kannst du nicht auf Toilette gehen, weil du eine Spannung hast. In der Ruhe gehst mehr zum Pieseln, sage ich jetzt mal auf Deutsch. Ja. Und das ist so ein richtiges, sozusagen hartes Korrelat von der Seite. Es gibt noch, glaube ich, wir kommen jetzt drauf, ganz viele andere Facetten, warum das sozusagen, wo das im Gehirn und wo ist das in den Gefühlen drauf einzahlt.
Was passiert neurobiologisch bei flacher und hektischer Atmung?
Vielleicht, Simone, magst du erstmal von deiner Seite beschreiben und dann könnte ich nochmal letztendlich vielleicht eine Verschaltung vom Hirn dazu bringen.
Also grundsätzlich verbindet der Atem Geist und Körper. Und wenn wir ruhig atmen, wird automatisch unser Geist ruhiger. Damit wird unsere Atmung tiefer und ruhiger. Und der Geist wird ruhiger, die Gedanken rasen nicht mehr so sehr hin und her und wir kommen in eine spürbare körperliche und geistige Ruhe. Andersrum genauso, wenn wir flach und hektisch arbeiten, ist meistens auch der Geist sehr hektisch. Und wir hatten es in der einen oder anderen Folge hier, wo Menschen auch gesagt haben, dass sie ihren eigenen Gedanken eigentlich nicht trauen können. Es gibt ja mittlerweile auch viele Buchtitel, oder überhaupt Publikationen populärwissenschaftlicher Art, wo so sinngemäß steht, deinen Gedanken, trau nicht deinem Kopf. Das ist genau das, dass unser Geist quasi durchdreht und ganz wilde Annahmen macht über die Vergangenheit, zum Teil über die Zukunft. Und nichts davon hat in der Regel, wenn wir so durchdrehen, in Anführungsstrichen, mit der Wirklichkeit zu tun, mit der objektiven Wirklichkeit. In dem Moment, wo wir den Atem verlangsamen, in dem Moment, wo wir uns ganz bewusst mit unserem Atem verbinden, kommt der Geist zur Ruhe und wir sind eher in der Lage, die Dinge zu sehen, wie sie wirklich sind und nicht, wie unser Geist uns immer erzählt, wie sie sein sollten. Und deswegen ist die Atmung ein so wichtiges Tool. Und vielleicht das noch, Christian hat es gerade gesagt, die Atmung hat Einfluss auf unsere Verdauung, auf unsere Hormone, auf unseren Blutkreislauf, auf alles Mögliche. Es ist Teil des autonomen Nervensystems. Autonom ist eben autonom, das heißt, das läuft ohne, dass wir es steuern. Mhm. Die Atmung ist aber der einzige Teil des autonomen Nervensystems, den wir bewusst ansteuern können. Also er ist einerseits, gehört ja zum autonomen Nervensystem, auf der anderen Seite haben wir die Möglichkeit, das autonome Nervensystem über den Atem zu erreichen, beziehungsweise den Atem im autonomen Nervensystem zu erreichen, mit dem Ergebnis, dass, wenn wir ruhig atmen, der Geist ruhig wird.
Es gibt ja übersetzt auch den Begriff, mir bleibt die Luft weg, mir stockt der Atem. Das sind Situationen, wo ich unter Druck bin, wo ich einen Stress habe, wo ich eigentlich keinen so einen richtigen Weg habe, einen Weg, wie kann ich denn mein Ungleichgewicht, wie kann ich meine Balance wieder erreichen? Wir sind ja als Organismen eigentlich immer bestrebt, so eine Ausgeglichenheit haben, so, und zwar plus ein Wohlbefinden. Wenn die Luft wegbleibt, ist es ein Indikator, die Ausgeglichenheit ist nicht da. Was macht in einer so einer Situation der Geist? Der sucht nach Lösungen und der will erst ganz viele Lösungen haben, weckt ab, ist das eine, ist das andere wichtig. Das heißt, der Atem ist nicht im Rhythmus, der ist nicht tief. Heißt für ihn, ich muss mich anstrengen, dass ich die richtige Lösung suche, und dann bin ich sozusagen in sehr vielen Gedanken- und Lösungsströmungen. Und so wie Simone sagt, genau das Gegenteil, wenn ich da drin bin, kann ich aber über die Atmensteuerung, über das tiefe, verlangsamte, genau diesen Anteil des Suchens, nach Lösungssuchen, nach unten bringen. Und wenn ich das länger und regelmäßig mache, so wie Simone sagt, verändern sich auch unsere Botenstoffe, die im Gehirn letztendlich die Nervenzellen modulieren, beeinflussen. Und zwar im Hinblick auf nicht sozusagen Stress, Tonus, sondern genau im Hinblick auf die gegenteilige Seite.
Welche Bedeutung hat denn Atmung im Yoga?
Eine zentrale Bedeutung. Also Yoga wird heute immer assoziiert mit den Übungen auf der Matte, zumindest im Westen. Tatsächlich ist der historische Yoga oder der Yoga, der sich auf historische Schriften beruft, besteht aus drei Teilen, nämlich die Körperübungen, also das, was wir heute unter Yoga verstehen, aber auch Pranayama, Atemübungen und Meditation. Also diese drei Teile machen erst Yoga zu Yoga. Im Westen also sehen wir das nicht so, aber diese drei Dinge gehören zum Yoga dazu.
Aber Meditation und Atmung ist ja in eins hergehend, oder?
Ja, es gibt Techniken im Yoga, die nennen sich Pranayama. Das sind die Atemtechniken. Die Grenze ist fließend, da hast du schon recht. Also wenn ich mich sehr intensiv mit meinem Atem beschäftige, hat das unweigerlich was Meditatives. Die reine Meditation in Anführungsstrichen ist am Ende aber etwas, wo du dich nicht mehr willentlich mit deinem Atem oder mit deiner Sitzhaltung oder mit irgendwas beschäftigst, sondern die reine Meditation, reine Lehre, wäre das pure Sein, Sitzen im Sein sozusagen. Da musst du dann auch nicht mehr.
Ohne Gedanken.
Ja.
Das schaffe ich ja gar nicht.
Nein, das schafft auch niemand. Und ich glaube, ich habe viele Mönche kennengelernt, die auch gesagt haben, so ganz ohne Gedanken geht es auch gar nicht. Das stimmt schon. Dieses Mitfließen mit den Gedanken wäre dann Meditation. Die Grenze ist fließend, aber es gibt auf jeden Fall dieses, also reine Atemübungen, wo du wirklich bewusst den Atem steuerst, und Meditation, da würdest du nicht mehr bewusst Atem steuern, sondern der Atem passiert dir.
Also ich würde de facto sogar jetzt für uns und auch für unsere Hörer sagen, lass mal die Grenze zwischen Atem und Meditation hart machen, weil Atemtechnik erlernen ist, glaube ich, nicht so kompliziert und hat unglaubliche Effektstärken. Man muss sich da sozusagen, Meditation könnte gegebenenfalls auch, also ich habe einige auch, ist auch ein bisschen mehr Angst besetzt, denkt man, da kommt man nie hin, wie Mönche schaffen es ja nicht mal. Atemtechnik lernen ist was sehr Umschriebenes mit hoher Effektstärke, zahlt unglaublich in das Wohlbefinden ein und als ein Werkzeug neben Medikamenten, Psychotherapie, wie auch immer, vom Tonus runterzukommen. Mhm.
Ja, wobei dass Atemtechnik gar nicht so schwer zu lernen ist, weiß ich jetzt.
Ja, einverstanden.
Also bei mir ist es, also wir sprechen jetzt seit fast einem Jahr darüber, dass ich mich mit dem Atmen, also das hat ja auch damit zu tun, dass ich mich einfach nicht hinsetze und mich damit befasse. Vielleicht verdränge ich es auch. Das Einzige, wo Atmen bei mir wirklich einigermaßen funktioniert, ist, wenn ich absolut nicht schlafen kann oder wenn ich so eine Unruhe habe und im Bett liege. Und dann konzentriere ich mich auf meinen Atem und werde auch müde und schaffe es dann, irgendwann loszulassen und einzuschlafen. Aber das ist jetzt auch nicht so, dass ich dann bewusster atme, sondern ich glaube vom Kopf her einfach nur ein und aus und ein und aus.
Also vielleicht eins, wenn du so mal so vergleichst, du hast jetzt irgendwie einen Bandscheibenvorfall, immer chronische Rückenschmerzen. Wie viel musst du investieren, dass du eine gute Rückenschule hast, dass du da deine Übungen beherrschst? Wie viel musst du vielleicht investieren, wenn du Tennis lernst, bis du überhaupt einen Ball vernünftig rüberbringst? Im Vergleich, glaube ich, ist das, was du lernen musst beim Atmen, weniger, eine sehr, sehr kleine Dosis. Das ist dann vielleicht ein bisschen wie das Zähneputzen. Du musst es ein bisschen in die Routine bringen.
Ja, ich glaube, das ist eher das, also so wie ich meinen Sport jetzt mittlerweile in der Routine habe, und den mache ich ja zum Beispiel auch, weil mein Rücken nun mal kaputt ist, ich einfach viele Wirbelsäulenprobleme habe, und dann investiere ich ja trotzdem meine 4-5 Stunden die Woche da rein.
Ja, es ist auch interessant, Christian und ich machen die Erfahrung, dass wir oft auf Menschen treffen, die sagen, Atmen ist nichts für mich. Ich mache lieber andere Entspannungstechniken. Und daran ist auch erstmal überhaupt gar nichts falsch. Natürlich kannst du Fallschirmspringen, Kochen, Gärtnern, sonst was wir machen, um dich zu entspannen. Ich würde sagen, die Wahrheit und auch die medizinische Wahrheit ist aber, weder Gärtnern, Fallschirmspringen noch Kochen hat so unmittelbaren Einfluss auf dein autonomes Nervensystem wie Atmen. Und das Interessante ist, wir alle atmen sekündlich, also diese Atmung, wir alle tun es, und wer aufhört zu atmen, der lebt einfach nicht mehr. Und trotzdem haben so viele Menschen so einen Widerstand dagegen, ihre eigene Atmung auch nur zu beobachten. Das ist, ich habe da ein paar Theorien zu, aber auch keine abschließende. Aber das ist schon sehr spannend, dass wir, dass einige Menschen da tatsächlich so eine Abwehr gegen haben, gegen ihren eigenen Atem. Und wie sehr uns der Atem am Herzen liegt, das merkt jeder. Ich weiß nicht, ich habe schon mal früher, ich habe mittlerweile nicht mehr so einen Heuschnupfen, aber ich habe manchmal richtig harte Heuschnupfenattacken gehabt. Und da, also in solchen Situationen nicht mehr richtig atmen zu können, ist ein Grauen. Also jeder,
wenn einem beim Tauchen auch die Luft wegbleibt.
Das empfindet jeder sofort als so dramatisch, so existenziell. Also solange alles läuft, beschäftigt sich keiner damit. Und sobald der Atem auch nur ein Stück weit stockt, sind wir in einem absoluten Ausnahmezustand. Und das ist spannend.
Wir können also sagen mal, der Widerstand, es ist spannend, weil es so was Essentielles ist. Zwei Sachen dazu nochmal. Wir können mittlerweile unglaublich gut, also wir nicht, aber die neurofunktionellen Neurophysiologen können unglaublich gut messen, wenn du jetzt Menschen hast, die regelmäßig, wie so eine Zähneputzen-Routine mal für ein halbes Jahr oder ein Jahr, diese Atemtechnik ein paar Minuten, Viertelstunde pro Tag, ein paar Mal in der Woche nutzen, dann sehen wir in unserem Gehirn sogar, dass bestimmte Areale sich vergrößern, dass sogar die Zellen mehr werden. Und das sind genau diese Anteile, die nicht fürs Gedankenkreisen, Grübeln, Stress zuständig sind, sondern die eher so für das Spüren, Verlangsamen, Hineinfühlen zuständig sind. Wir können es sogar messen. Und dennoch, wir können uns ja mal outen. Wir wollten in unserem Unternehmen sind immer noch dabei, haben wir unseren Mitarbeitern angeboten, zweimal in der Woche Atemtraining zu machen, angeleitet. Mhm. Stille Pause haben wir das genannt. Ich sage ganz offen, wir sind sträflich gescheitert. Wir haben keine Akzeptanz erreicht. Auch wenn ich mit meinen Patientinnen spreche über das Atmen, es scheint irgendwas in uns zu sein, das auch einen Widerstand auslöst. Will ich mich da wirklich drauf einlassen?
Es ist natürlich ein Weg zu sich selber.
Genau, ich glaube, das ist mit
einem. Und der Weg zu sich selber ist immer schwierig. Das haben wir jetzt, also das haben wir ja wohl in einem Jahr hier sehr gut gelernt bei zu viel. Das ist zu viel.
Und ich glaube, ehrlich gesagt, ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, Lars. Ich würde sagen, wenn wir nicht über das Mentale kommen, dann ist der Weg, dann ist sich mit dem eigenen Atem zu beschäftigen, nicht der Weg zu sich selber, sondern es ist das Selbst. Also so unmittelbar kommst du gar nicht mit deinem Selbst in Kontakt, nur dass wir das gar nicht, es hat dann nicht mehr viel mit Sprache zu tun. Und irgendwie spüren wir, dass wenn wir uns mit unserem eigenen Atem beschäftigen, wir mit uns selbst so tief, wie das sonst kaum ein anderer Weg ist, in Kontakt sind. Und das ist nicht immer angenehm.
Ich finde manchmal meinen Atem auch, ich finde ihn stressend, weil wenn ich zum Beispiel jetzt mit jemandem in einem Raum schlafe und ich atme lauter, das weiß ich, also ich habe schon lauteren Atem, dann stresst mich das extrem und dann konzentriere ich mich zwar auf meinen Atem, aber nicht so, wie ich sollte, sondern dann versuche ich den irgendwie ruhig zu stellen. Und das macht es ja noch viel schlimmer. Also dann komme ich so richtig ins Straucheln und dann kriege ich noch weniger Luft und dann kriege ich noch mehr Stress. Also das ist halt auch extrem. Also wie
dich wären dann getrennte Schlafzimmer besser, Lars.
Aber das will ich dann ja auch wieder nicht. Das ist ja dann auch wieder schlecht, weißt du? Das, also von daher, aber es ist so interessant, wie diese dann, was weiß ich, gezwungenere Atmung dann wieder Stress verursacht, weil letztendlich Atmung kann doch auch einfach Stress und Angst tatsächlich reduzieren. Also es funktioniert ja einfach.
Selbstverständlich, nur es geht darum, wie findest du den Einstieg? Also es wäre jetzt mal spannend, wahrscheinlich zufällig in bestimmten Situationen, spürst du deinen Atem als angenehm, spürst du deinen Atem als angenehm ruhig? Wäre es natürlich spannend, erstmal ohne Atemtechnik, was wären das für Situationen bei dir? Und es wäre natürlich ein schönes Vehikel, wenn du das so rausfiltern könntest und so einen Einstieg drüber findest. Gibt es denn solche Momente bei dir?
Wo ich meinen Atem gut finde.
Mhm. Und angenehm, wo er schön fließt, wo er, du sagst, Mensch, ich spüre mein Zwerchfell runter, wie es geht, ich spüre, wie die Rippen sich schön frei bewegen, es ist angenehm.
Wo ich wirklich frei atmen kann, ist beim Sport, obwohl ich ja in Bewegung bin, also ich tue was, vor allen Dingen, der ist ja dann auch nicht im Ruhemodus, sondern verstärkter. Aber da spüre ich ihn, da geht er tief rein oder da atme ich zum Beispiel bewusst tief ein und hole mir die Luft tief rein, damit der Sport funktioniert, zum Beispiel auf dem Laufband oder so. Also ich laufe ja nicht schnell, sondern ich gehe ja eher, weil ich so Steigungslauf mache dann beim Sport. Da atme ich sehr bewusst. Dann nehme ich auch zum Beispiel 2 Atemzüge und 2 wieder raus. Also das ist so, ne, dann das ist immer, irgendwie habe ich mal so eine Technik da mir angeeignet, beim Laufen auch vor allen Dingen. Aber da atme ich sehr bewusst und spüre es auch. Oder wenn ich in so eine, wenn ich wirklich mal, und das passiert ja bei mir super selten, dass ich in den Entspannungsmodus komme, bin ja doch immer sehr aufgeregt und viel hier und da und komme schlecht zur Ruhe. Es wird auch wieder besser gerade. Du hast eben noch vor der Folge zu mir gesagt, ich wirke heute aufgeräumter und ich merke auch, wie gerade sehr viel Stress aus den letzten Wochen von mir abfällt, weil einfach gerade entscheidende Sachen wieder passieren und weil ich mich bewusst vor Einflüssen gerade extrem geschützt habe, die ich eigentlich wieder dachte, ich muss sie machen und ganz klar gesagt habe, nein, und deswegen kann ich mich jetzt auch dann, wenn ich dann zur Ruhe komme, um jetzt wieder zum Punkt zu kommen, wieder auf die Atmung besser einlassen. Und das ist dann, wenn ich dann wirklich mal so einen Ruhemoment, letztens habe ich es gemerkt, da hatte ich alles fertig, so nach dem Umzug zum Beispiel. Ich hatte alles erledigt, ich musste jetzt nicht noch eine Fahrt machen. Da habe ich mich auf mein Bett gelegt, in einen stillen Raum, habe ich einfach nur hingelegt und habe gedacht, so. Und dann hatte ich auch manifestiert, dass ich jetzt wieder besser schlafe und alles. Also ja, das klappt noch nicht hundertprozentig, aber da habe ich mich mal wieder auf die Atmung konzentrieren können. Klappt dann schon.
Übrigens glaube ich, dass wir viel mehr Fokus nicht auf das Einatmen, sondern auf das Ausatmen legen sollten. Also wir sind eine, ich nehme das so wahr, eine Gesellschaft, wo wir immer ständig so Schreckmomente haben, einatmen.
Lufthunger.
Luft, ja, und beziehungsweise, dass es so heißt, einmal tief einatmen. Ich glaube, es geht vielmehr um das Ausatmen. Also feinstofflich oder im übertragenen Sinne müssen wir erstmal frei werden von den Dingen. Mhm. Und im ganz wörtlichen Sinne, nur eine Lunge, die vollkommen komplett leer ist, kann vollständig einatmen. Und nur wenn wir vollständig einatmen, können wir vollständig neue Energie aufnehmen. So, und deswegen ist die Ausatmung so wichtig. Und die Ausatmung bei diesem ganzen zentralen Nervensystem-Thema zahlt die Ausatmung nochmal deutlich mehr ein auf den Parasympathikus als die Einatmung.
Ich möchte noch eins sagen, was mir aufgefallen ist, nämlich, dass du ja gesagt hast, wo ich es gut spüren kann, ist bei meinem Sport, bei meiner Bewegung. Wenn ich jetzt an meine Yoga-Lehrerin Simone denke und wir ja mitunter eben dann auch Asanas, körperliche Übungen machen, ist ein Satz, den ich immer höre, denk an die Atmung, schau, dass die Atmung fließt. Und das heißt, der Einstieg über das Körperliche, ich konzentriere mich erstmal beim Yoga, wie stehen meine Muskeln im Raum, bei dir, wie mache ich da das, der Einstieg über das Körperliche ist vielleicht gar nicht so ein verkehrter, dass ich da das bewusste Spüren komme. Und was macht da meine Yoga-Lehrerin Simone am Ende der körperlichen Übungen? Dann wechseln wir über, dass wir den Körper gar nicht mehr so haben, sondern dann wechseln wir über, dass wir dann eigentlich oder ausschließlich nur noch das Atmen spüren, aber zunächst ja auch eigentlich über das Körperliche spüren. Wie spürt sich das Atmen? Da sind ja auch Muskeln. Wie spürt sich das an? Also per se wäre das eine Kraftquelle für dich. Per se wäre das schon ein gutes Einstiegsmoment.
Ich glaube, wenn ich jetzt ein bisschen zur Ruhe komme, werde ich mich dem auch mal irgendwann annehmen können. Vielleicht müssen wir halt auch irgendwie mal eine Session machen nochmal.
Jetzt hat der Lars aber wirklich ein bisschen geschmollend geguckt. So ein bisschen. Schade, dass wir noch nicht im Videopodcast sind. Dieser Blick, der war jetzt herrlich, Lars.
Ja, aber bald gibt's uns ja. Bald
kann ja nichts dafür, lieber Lars, dass Atmen wichtig ist.
Aber bald wird man auch einfach diese Blicke sehen. Leute, das wird auch amüsant, wird das, wenn hier manchmal die Blicke fallen. Das ist schon spannend. Nee, mir ist schon bewusst, dass ich es mache. Und ich war auch schon mal an dem Punkt, wo ich es konnte. Es ist nicht so, dass ich das noch nie konnte.
Naja, und das Spannende ist ja, so wie Christian gesagt hat, wenn wir wirklich uns mehr in die Balance bringen wollen, dann reicht eine, und da sage ich jetzt mal ganz bewusst, einfach nur Atemarbeit, Beschäftigung mit dem Atem, dreimal die Woche für 10 Minuten oder einmal am Tag für 2 Minuten. Das ist schon, das hat einen sofortigen Impact. Und das Schöne am Atem ist, er ist ja immer da. Er ist einfach immer da.
Christian, gibt es wissenschaftliche Erkenntnisse über Atemtraining?
Ja, da gibt es mittlerweile ganz viele, viele harte Fakten, wo wir eigentlich dann auch nicht mehr umhin können. Sozusagen, wir akzeptieren das. Du kannst zum Beispiel vielleicht von dem Atemtrainer, der die New Yorker dann zum Schluss trainiert hat, erzähl mal von dem.
Es gab in den, ich glaube, 40er Jahren einen Mann, der sich sehr mit Atmung beschäftigt hat, der hat sich sehr für Chormusik interessiert und hat sich vor allen Dingen sehr mit der Ausatmung beschäftigt. Und er hat seine Chöre dahingehend trainiert, dass sie eine andere Ausatemtechnik hatten. Und das ging so weit, dass diese Chöre ständig Preise gewonnen hatten. Und das ging so weit, dass die Metropolitan Opera ihn engagiert hat, damit er Opernsänger in New York trainiert. Und daraufhin ist dann ein Lungenarzt auf ihn aufmerksam geworden und hat ihn gefragt, ob er nicht mit seinen Patientinnen und Patienten mal arbeiten könne, weil das seien sozusagen medizinisch gesehen hoffnungslose Fälle. Das hat er dann auch gemacht und tatsächlich hatte es unmittelbare Wirkungen bei den Patientinnen und Patienten, die lungenkrank waren. Die haben also klassisches Pranayama, also Atemtechniken aus dem Yoga, angewandt. Nur dass er einerseits selbst das wahrscheinlich so, ein Fisch, der im Wasser schwimmt, der weiß in der Regel nicht, dass er im Wasser schwimmt. Also er hat das Wertvolle seiner Techniken gar nicht richtig erkannt, einerseits. Und zum Zweiten war es dann aber so, dass die ganz große Ärzteschaft, eine ganz große Community von Ärzten, sich dagegen gewandt hat und gesagt hat, das ist Scharlatanerie, was er macht. Und so sind am Ende, wissen wir nur noch, dass er eben sowohl Sänger als auch diese Patientinnen und Patienten gecoacht hat. Ganz genau, glaube ich, wissen wir nicht mehr wie. Das müsste man jetzt wirklich nochmal heraustrüffeln. Und das Spannende ist eben, da beschäftigt sich ein Mann mit dem Atem, mit nachweisbaren Erfolgen. Und eine Ärzteschaft sagt, das kann nicht sein, du bist ein Scharlatan.
Aber Gott sei Dank ist es auch schon wieder länger her. Und Gott sei Dank haben wir jetzt wirklich breite, viele Daten, wie das, wie vorhin beschrieben, auf unser Nervensystem einzahlt. Wir selber bei Valiara machen es jetzt auch nochmal. Wir haben jetzt eine Gruppe an Führungskräften ausgewählt. Die kriegen zweimal.
Beziehungsweise die waren freiwillig, ja, Christian.
Die kriegen jetzt zweimal pro Woche Atemtraining unter Anleitung Pranayama und kriegen am Anfang jetzt in der Mitte, am Ende nach 6 Monaten, ein Set von Testdiagnostik, um zu sehen, wie zahlt es in meinem Befinden ein und vor allem aber auch, wie zahlt es ein, wie ich mit meinen Mitarbeitern im Team umgehe. Verändert sich was, um eben nochmal weiter einfach zu zeigen, auch anderen zu zeigen, es ist nicht einfach ein Dahergelabere oder ein etwas Gefühltes, sondern es ist etwas, wo es seit 2.000-3.000 Jahren in Indien Hypothesen gibt, die haben ja nur beobachtet und dass diese und haben Modelle aufgebaut und dass wir jetzt sagen können, diese Modelle, wir können es messen, wir können das zeigen, wir können das bis auf die Zellebene, bis auf den Botenstoff runter, können wir zeigen, wie dieses Atem auf unser Befinden einzahlt. Genauso wie wir zeigen können, dass eine Rückenschule verhindert, dass du einen weiteren Bandscheibenvorfall kriegst.
Ja, Simone, erzähl uns doch mal, was für Übungen würdest du denn empfehlen für Anfänger, die du jetzt so mitgeben kannst?
Die allereinfachste Übung ist, und die ist wirklich easy, den Atem beobachten. Also wenn man feststellt, oh, irgendwie geht es mir gerade nicht gut, den Atem ausschließlich einfach nur ganz neugierig in sich hineinzublicken und zu sagen, was macht mein Atem gerade, wie tief fließt der, ist der stockend, atme ich länger ein als aus, so einfach nur beobachten, denn was der Atem wirklich mag, ist beobachtet werden. Der Atem liebt es, beobachtet zu werden. Und in dem Moment, wo der beobachtet wird, wird der automatisch ruhiger und langsamer. Also es wäre wirklich die allererste, allereinfachste Übung, ohne Technik, ohne irgendwas, einfach nur in Anführungsstrichen zu gucken, was macht denn mein Atem gerade? Aha, hallo Atem, da bist du ja, okay, dann gucke ich mal, wie fließt du denn? Und das kannst du natürlich eine halbe Sekunde machen, das kannst du 5 Minuten machen, das kannst du noch länger machen. Und dann gibt es schon eine zweite, dann vielleicht etwas fortgeschrittene Übung, wäre dann sehr bewusst, aber dafür muss ich schon auch einigermaßen in der Ruhe sein, sonst wird es hektisch. Und ich sage meinen Schülerinnen und Schülern immer, Atem ist ein Tanz und keine Militärparade. Also es sollte wirklich spielerisch sein und bleiben, an dem Atem sollte man nicht ziehen. Dann zu gucken, ob man es schafft, länger auszuatmen als einzuatmen und die Einatmung aber nie auf Kosten des längeren Ausatems verkürzen. Und das kann man unterstützen mit Zählzeiten. Du könntest also sagen, ich atme 3 Zählzeiten ein und 4 Zählzeiten aus. Du kannst dann auch irgendwann 5 oder 6 Zählzeiten ausatmen. Und wenn das gut klappt, dann gibt es unendlich viele andere. Das kann ich ja dann mal zu einem anderen Zeitpunkt erzählen. Aber das sind wirklich Basics, die auch jeder gut beherrschen kann.
Wir machen beim Videopodcast nochmal eine Folge, wo du mich dann atmen lässt.
Du könntest mich kaum glücklicher machen.
Ich weiß. Deswegen sage ich es direkt, weißt du. Und damit sind wir schon am Ende der Folge. Am Ende einer überaus interessanten, ich nenne es jetzt ersten Staffel, das hat sehr viel Spaß gemacht. Mir bleibt am Abschluss zu sagen, unser Atmen beeinflusst unser Nervensystem unmittelbar. Bewusstes Atmen ist ein kostenloses Werkzeug für mehr Ruhe. Medizin und Yoga ergänzen sich an dieser Stelle erstaunlich gut, ganz im Gegensatz zu den 40er Jahren, wo der als Scharlatan betitelt wurde. Und kleine Veränderungen können große Wirkung entfalten. Manchmal braucht unser Körper keine neuen Antworten, sondern nur einen bewussten Atemzug.
Lars.
Das ziehe ich jetzt so durch. Ne? Ich werde es jetzt so durchziehen mit diesen Weisheiten am Ende. Ich habe es irgendwie für mich entdeckt. Ich suche mir immer schon einen Satz raus. Das ist. Ich glaube, es trifft es dann auch.
Wir knien bald vor dir.
Nee, also, ich bedanke mich recht herzlich. Vor allen Dingen möchte ich aber auch einfach ein Riesendankeschön vor allem an euch, aber auch an Valeara sagen, für diese Unterstützung, für die Möglichkeit, das zu machen.
Und die Patientinnen und Patienten, beziehungsweise Menschen.
All die Menschen, die bereit sind, sich hier hinzustellen, zu sprechen, ihre Geschichten zu teilen. Und vor allem bedanken wir uns bei euch da draußen, die uns immer hören. Und ja, ihr müsst jetzt leider ein paar Wochen, 3-4 Wochen auf uns verzichten. Dafür kommen wir dann zurück mit unseren Gesichtern, mit Bild, mit schönem Ton. Und ja, darauf freue ich mich ganz, ganz doll. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns nochmal bewertet, uns folgt, abonniert, die Glocke drückt. Ansonsten sage ich danke an euch beiden und bis bald.
Bis bald, Lars.
Bis bald, Lars.
Anlaufstellen und Hilfsangebote rund um das Thema seelische Gesundheit findet ihr natürlich in den Shownotes. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne eine Bewertung da oder drückt die Abo-Glocke, dann verpasst ihr keine Folge mehr.
Zu viel, der Mental Health Podcast, wurde dir präsentiert von Valeara. Hosted by Lars Tins Feuerborn, Simone Hoffmann und Dr. Christian Utler. Produktion Lars Tins Feuerborn.